Heute zu Gast bei Behind the Sea Matthias Winkler. Matthias ist CEO der Sacher Hotels und da er bei mir zu Gast war, hatte er die Idee, dass ich, bevor wir unseren Podcast aufnehmen, auch im Sacher Hotel Wien zu Gast sein durfte, um sozusagen die komplette Sacher Experience einmal miterleben zu dürfen und das Ganze natürlich auch, bevor wir dann in den Podcast starten, aufsaugen. Ich habe das natürlich gemacht und habe auch im Podcast hier und da natürlich die ein oder andere Anekdote dazu erwähnt. Also hört euch auf jeden Fall diese Episode an. Sehr spannend. Es geht unter anderem darum, was man aus der Hotellerie und speziell auch aus dem Luxus-Premium-Segment für die Industrie auch lernen kann und wie er das ganze Thema Premium, Hotel, Luxus auch in der Zukunft sieht. Seine persönliche Vita, mega spannend. Er hat mal bei McDonald's gestartet, war dann beim Finanzministerium und bei bwin, Chief Commercials Officer. Wie er dann schlussendlich in seine Rolle gekommen ist, das Ganze gibt es natürlich auch gleich im Porträt. Und wie sie heute den Schnittstelle zwischen Tradition und Innovation bewältigen und er die ganze Zukunft interpretiert, das erfahren wir gleich im Podcast. Also hört unbedingt bis zum Schluss durch. Da gibt es auch wieder seine Tipps, wobei die eigentlich in dieser Episode quer über die kompletten Zeit gestreut sind. Also wirklich tolle Episode. Geh mal rein. Let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
Ich muss auch Danke sagen für die Einladung. Ich habe ja tatsächlich die vorherige Nacht hier verbracht, um sozusagen die gesamte Sacher-Experience einmal mitzubekommen. Schon ein kleiner Hinweis, was du machst, aber bevor wir da reinsteigen, stell du dich doch einmal selber kurz vor. Sag uns, was du heute machst und erzähl unseren Zuhörenden, was sie heute alles so mit dir erfahren.
Also mir war es wichtig, dass du auch eine Nacht hier verbringst, um auch zu überprüfen, ob das, was ich über Sacher oder mich erzähle, du auch selbst so erlebt hast, und zwar nicht, nachdem ich es dir erzählt habe, sondern du solltest es vorher erleben. Zu deiner Frage, Matthias Winkler, ich bin Jahrgang 1969, also bin jetzt 55 Jahre jung, fühle mich auch eigentlich immer noch so wie 18. Ja. Also ich habe seither keinen elementaren Unterschied erfahren. Komme aus einem ganz kleinen Ort im wunderschönen Ennstal in der Steiermark in Österreich. Bin dort wahrscheinlich mit der schönsten Kindheit, die man haben kann, mit zwei Geschwistern und Eltern aufgewachsen. Geländegängig, wie man so schön sagt, weil wir konnten alle früher Skifahren, bevor wir gehen konnten. Also mit sehr viel Natur, und das ist für heute auch ein wichtiger Bestandteil. Meine Eltern haben mir gesagt, hab Vertrauen in dich selbst und versuche deinen eigenen Weg zu gehen. Und das habe ich dürfen, und das Rüstzeug dafür habe ich von meiner Familie mitbekommen und bin dann irgendwann einmal nach Wien gegangen, als ich 19 war und mein Bundesheer auch hinter mich gebracht habe. Mhm. Und wusste eigentlich gar nicht, was das Leben so für mich vorhält, und habe halt mal studiert und mal dieses und jenes, habe selbst immer daneben gearbeitet, um mir mein Studium selbst zu verdienen, und bin ohne einen Karriereplan in jeden Job hineingestolpert und habe dadurch eine große Breite, die mich auch immer interessiert hat. Also ich bin kein Spezialist, sondern eher in der größeren Breite, also ein Generalist. Böse Zungen sagen, dann kann man gar nichts. Und ich sage dann immer drauf, doch, man behält den Überblick. Und das ist so ganz grob und kurz gesagt meine Vita. Heute leite ich die Sacher Hotels, ein Familienbetrieb, das meiner Frau und meinem Schwager gehört. Auch hier bin ich letztlich hineingestolpert, oder wie man in Österreich sagt, für ein Traditionsunternehmen kommt man auch durch Heirat dazu. Das ist mir gelungen oder passiert. Ich wollte das am Anfang gar nicht so sehr, weil es eben nicht meine Branche war. Inzwischen bin ich angekommen nach vielen Jahren und freue mich sehr, dass ich das tun darf, was ich gerade mache. Und das ist letztlich mit 800 Mitarbeitenden eins der österreichischen Traditionsunternehmen zu managen, wobei ich mit Tradition immer auch gleich so ein bisschen Bauchweh verbinde, weil Tradition oft die Ausrede dafür ist, es muss alles so bleiben, wie es ist. Und wenn man sich die Sachergeschichte ansieht, dann ist traditionell bei uns eher der Mut der Unternehmerische, als dass es so geblieben sei, wie es mal war.
Ja, das Zitat habe ich mir tatsächlich sogar aufgeschrieben. Da werden wir später vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wenn wir auch so ein bisschen über die Innovationen vielleicht im Luxus- und im Hotelbereich sprechen. Aber so die Vita, du hast ja gesagt, du bist so in alle Sachen irgendwie reingestolpert. Ist schon interessant, wenn man online schaut und recherchiert, liest man auch so Zeilen wie vom Burgerbrater zum Luxushotel-Geschäftsführer. Gehen wir da mal rein, bevor wir sozusagen in die Tipps und auch in deine jetzigen Challenges reingehen. Wie hat es denn angefangen? Du hast gesagt, du hast studiert und hattest eigentlich nicht so wirklich einen Karriereplan, aber irgendwas muss dich ja dann sozusagen gereizt haben, was zu studieren und dann den ersten Job anzunehmen. Erzähl da mal so ein bisschen.
Also gereizt hat mich immer, etwas tun zu können, etwas bewegen zu können, mit Freude bei etwas dabei zu sein. Das war mein Anspruch. Und dieser Anspruch ist, der begleitet mich. Und das war, glaube ich, so einer der Schlüsselantreiber auf allen Wegen. Und mein erster Job war tatsächlich McDonald's.
Ja.
Und ich habe damals große Veranstaltungen gemacht, selbstständig.
Okay.
Gemeinsam mit einem Freund. Das kam noch aus der studentischen Zeit, wo wir auch Studentenfeste, die größten, die es damals so gegeben hat, gemacht haben. Das hat uns sehr viel Freude bereitet, aber irgendwann wussten wir, wir müssen das Leben in der Nacht gegen jenes untertags wieder eintauschen, wenn wir Familie und einen geregelten Alltag haben wollen. Und so gingen wir dann zu Veranstaltungen über. Und einer unserer Kunden war McDonald's und dort hatte ich eine erste große Mentorin, würde ich sagen, Marisa okay. Seiler, und die hat mich gefragt, ob ich denn nicht zu McDonald's wechseln würde. Und ich habe damals amerikanisches Unternehmen, Konzern, habe mich schon in den USA als CEO börsennotiert gesehen.
Ja.
Dem war natürlich nicht so, weil mein Einstieg war tatsächlich im Restaurant. Habe dann bei einem Franchise-Nehmer, dem Patrick Köck, begonnen, wirklich mit Toilette putzen, mit Fritten machen, mit Burger braten, mit Local Store Marketing sich zu überlegen, wie kriege ich denn die Community, die in der Nähe wohnt, in mein Restaurant. Und ich habe dort gelernt, dass einfach auch Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Ländern mit verschiedenen Ethnien kommen können, die es alle zu begeistern gibt. Die Marke steht über allem. Also ich habe viel, viel, viel dort gelernt. Das war sicher die Basis meines heutigen Berufslebens. Habe vorher in der Hochschülerschaft mich engagiert während des Studiums. Das ist also die, wenn man so will, die Gewerkschaft der Studierenden. Also die gesetzlich verpflichtete Interessensvertretung, wo ich auch Politik gelernt habe, das mich immer besonders fasziniert hat. So war mein Einstieg. Und das Restaurantzeit war eben nicht so 14 Tage, um mal kennenzulernen, sondern das war über ein Jahr. Und von dort weg mit, wie man damals sagten, Ketchup im Blut, war es der Firmenleitung bei McDonald's wichtig, dass egal, ob sie in der Buchhaltung, im Marketing, im Sales, im Einkauf, wo auch immer sie arbeiten, ein großes Verständnis für die Operative da ist. Und das begleitet mich bis heute. Also es hat damals bei McDonald's im Marketing niemand gearbeitet, der nicht auch im Store war, der wusste, was es heißt, diese Dinge dann umzusetzen. Und das ist ein Verständnis, das mich letztlich auch geprägt hat.
Okay. Aber du hast vorhin gesagt, du hast dich schon auch so als CEO gesehen, als börsennotierter CEO. Also war schon auch die Ambition da, irgendwann mal Geschäftsführer zu werden oder erfolgreich zu werden, Unternehmer zu werden?
Ja, immer wieder, teils natürlich völlig illusorisch, aber die Idee, etwas machen zu können, gestalten zu können, die hast du natürlich in der Hierarchie, je weiter oben, desto leichter. Gleichzeitig auch natürlich große Verantwortung. Aber der Plan, ich kann mehr machen, ich kann mehr gestalten, ich kann mich mehr einbringen, je höher ich auf der Karriereleiter klettere.
Okay.
Die Erkenntnis gab es schon relativ früh. Ja. Und deshalb war mein Anspruch auch immer, ja, ich möchte mal in diese berühmte Letztverantwortung und in der dann die Last der Verantwortung zu tragen, aber auch die Freude der Verantwortung zu haben.
Ja, nicht schlecht. Jetzt kommen noch so Stationen wie im Finanzministerium, BWIN. Das sind ja wirklich dann nochmal komplett andere Sachen. Also erstmal kommt das Finanzministerium nach McDonald's?
Ja, ich war damals bei McDonald's, kann ich mich noch gut erinnern, in meinem Auto unterwegs in die Wiener Innenstadt, um die Stores zu besuchen. Ich war damals schon im Marketing. Und da erreichte mich der Anruf des damaligen Lebensgefährten einer meiner besten Freundinnen.
Okay.
Und die hat gesagt, ruf doch den Matthias mal an, der wurde gerade Minister und suchte Mitarbeiter. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, komm doch in die Politik, komm ins Finanzministerium, ich werde Minister. Und ich habe ihm damals gesagt, nein, das war eine ziemlich umstrittene Regierung. Ich habe einen gesicherten McDonald's-Karrierepfad, ich mache das nicht. Hat mich aber nicht loslassen, dieser Gedanke. Nachdem ich ihm abgesagt hat, hat er mich Gott sei Dank nochmal angerufen, ein bisschen später. Und zu diesem Zeitpunkt war ich dann schnell in der Entscheidung und habe gesagt, ja, das ist wahrscheinlich so eine Abzweigung oder eine wichtige Kreuzung in meinem Leben. Wie viele Menschen bekommen dieses Angebot? Du wärst doch verrückt, wenn du das ausschlägst. Und habe mit drei für mich wichtigen Personen damals gesprochen. Was würdet ihr machen? Die haben mir letztlich mit der Skepsis, die diese damalige Regierungsform auch hatte, aber zugeraten, mach das, probier das, versuch es, mach es nicht zu lange, Politik zu lange ist nicht gut. Und ich habe mich Gott sei Dank so entschieden und habe noch einmal eine Art von Trampolin in der Lernkurve. Also das war dann ein exponentieller Ausschlag wahrscheinlich, weil du in so einer Funktion natürlich mit der gesamten Republik, auch mit Gesamteuropa zu tun bekommst und lernst, wie Abläufe funktionieren, wie Strukturen funktionieren, wie Staaten letztlich funktionieren. Also das war eine unglaublich spannende Zeit, die enorm anstrengend war. Das war wirklich Tag und Nacht, also nicht nur gesagt Tag und Nacht, sondern das war wirklich Tag und Nacht. Aber ja, habe unendlich davon profitiert bis heute.
Okay. Wer waren die drei Personen, die du befragt hast, ob du das machst?
Das war einerseits mein Vater, der mir anders als meine Mutter zugeraten hat, es zu tun. Das zweite war ein ehemaliger Vizekanzler der Republik, Dr. Buzek, der inzwischen verstorben ist, der aus einer anderen politischen Ecke kam, als ich bei dem Minister arbeitete. Also der Minister konkret war ein Freiheitlicher. Buzek war ein Konservativer und hat mir gesagt, mach das, vor allem in diesem Ministerium. Das ist eine unglaublich tolle Herausforderung. Und der dritte, den ich gefragt habe, der hatte so einen Job mal gemacht, der mir angeboten wurde. Und den habe ich auch gefragt, du, kann ich das? Bin ich das? Hält man das aus? Was bedeutet das? All diese Fragen. Und ja, nach den dreien habe ich dann schnell Ja gesagt und es ganz selten nur bereut. In Summe war es eine unglaublich tolle Erfahrung.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann als nächstes kam Chief Communication Officer, oder?
Ja, genau, das war dann BWIN. Auch da haben wir zwei herausragende Unternehmerpersönlichkeiten, Manfred Bodner und Norbert Teufelberger, die dieses spannende Unternehmen übernommen haben. Und dann kann ich mich noch erinnern, weil Wette und Glücksspiel in Europa sehr stark monopolisiert, teilweise immer noch ist, jedenfalls damals war. Und die wurden bei einer Pressekonferenz, als sie ein Sponsoring für einen Verein bekannt gegeben haben, von der französischen Polizei festgesetzt. Und dann kam der Anruf nach Österreich, können wir helfen im Finanzministerium? Und wir konnten uns einsetzen dafür und so habe ich die beiden kennengelernt und die haben mir dann gesagt, komm doch zu uns nach dem Finanzministerium und das war natürlich etwas völlig anderes, börsennotiert, auch in einer Branche, die mit Glücksspiel, da gibt es nicht viele Eltern, die ihren Kindern sagen, geh mal in die Glücksspielindustrie, aber auch da professionell sehr viel gelernt. Und vor allem von den beiden Herren, die ich zuerst erwähnt habe, menschlich sehr viel gelernt. Es waren tolle Unternehmer, unglaublich auch sozial. War eine spannende Zeit, aber wieder komplett anders als das Finanzministerium. Und von dort ging es zurück in eine Selbstständigkeit, wo ich nicht nur BWIN, sondern auch andere Kunden beraten habe. Im Wesentlichen immer in diesem Spannungsfeld zwischen was will die Wirtschaft von der Politik und wie bringe ich Politik dazu, wie erkläre ich das in einer anderen Sprache, mit anderen Köpfen, die auch anders funktionieren und ticken. Ja. In diesem Übersetzungsbüro, unter Anführungszeichen, habe ich gearbeitet, mich selbstständig gemacht, hat mir große Freude gemacht, ja, und dann kam irgendwann meine Schwiegermutter, die gesagt hat, das Unternehmen der beiden Kinder, Alexandra und Georg, das sie sehr, sehr erfolgreich geführt hat. Sie wird 60 und sie möchte darüber nachdenken, wer das machen kann, ob das nicht ich sein sollte. Mhm. Da habe ich von Anfang an gesagt, eigentlich nicht. Ich komme weder aus der Branche, noch will ich unbedingt ins Familienunternehmen und schon gar nicht dir nachfolgen. Da sind die Spuren wahrscheinlich zu groß. Auch sie hat mich später nochmal gefragt und im zweiten Anlauf habe ich dann ja gesagt, was für mich die Möglichkeit war, in diesem Unternehmen und auch für meine Kinder etwas zu hinterlassen.
Ja, ja, es ist oft so, ja, im Familienunternehmen ist es, glaube ich, den Leuten immer am liebsten, entweder die Kinder kommen nach und wenn die halt nicht möchten, aus welchen Gründen auch immer, dass dann zumindest jemand, der Familie auch besonders nahe steht, dann nachkommt.
Ja, ich sage, ich bin wahrscheinlich dein Hybrid.
Ja.
Ich bin auf der einen Seite Familie und natürlich damit verbunden, emotional verbunden und ich weiß, dass ich hier mit dem Vermögen und dem Unternehmen meiner Frau, meines Schwagers, meiner Kinder, seiner Kinder hantiere. Das ist etwas völlig anderes, als wenn sie einem mehr oder minder anonymen Aktionär gegenüberstehen. Ja?
Absolut.
Also da ist der Druck schon besonders hoch, wenn man das ernst nimmt. Und auf der anderen Seite, also so bin ich Familie, auf der anderen Seite bin ich auch Geschäftsführer und habe Ansätze, die die Familie wahrscheinlich noch nicht hat. Hatte ganz besonders auch, weil ich aus anderen Branchen komme. Und ich glaube, meine Geschäftsführung ist hier auch nur möglich, weil wir wirklich fantastische Tourismusexpertinnen und Experten haben. Ich versuche mich da zwar hineinzuarbeiten, aber ich würde sagen, da gibt es immer noch viel bessere bei uns im Unternehmen.
Ja, also es ist, glaube ich, in jeder Branche so, je größer das Unternehmen wird, umso mehr muss man dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ihren Job machen können, weil die in der Regel ja in den einzelnen Funktionen besser sind als das Management.
Absolut,
da ist
ja, ja klar. Absolut.
Ja. Also mega spannende Geschichte. Ich glaube, jeder da draußen, der gerade auch irgendwie bei McDonald's oder sonst wo in der Systemgastronomie gerade ein Trainee-Programm macht und sich überlegt, dass man dann mal der CEO einer der bekanntesten Luxushotelgruppen werden kann, schafft auf jeden Fall schon mal Motivation.
Ja, ich habe mir immer gedacht, das Berufsleben hat so 42 Jahre wahrscheinlich, vielleicht auch 45, also ist durchaus mit einem Marathon vergleichbar. Mhm. Und den Marathon, ich bin nie einen gelaufen, immerhin einen Halbmarathon habe ich mal geschafft, aber einen Marathon gewinnst du nicht in den ersten 3 Jahren oder auf den ersten 3 Kilometern übersetzt, auch nicht auf den ersten 5, sondern du musst letztlich konstant eine Leistung erbringen und die über viele, viele Jahre. Und da gehört ein bisschen Geduld dazu, da gehört aber auch eine gewisse Hartnäckigkeit und Konsequenz dazu. Und das ist manchmal wichtiger, als den schnellen Erfolg zu haben. Das sagt jetzt ein 55-Jähriger und wenn ein 25-Jähriger zuhört oder eine 25-Jährige, dann mag das unbefriedigend sein. Aber das ist meine Erfahrung, so habe ich es kennengelernt. Der Berufsweg ist ein langer und wenn er aufwärts gehen soll, dann ist dafür Konstanz wesentlich wichtiger als der schnelle Erfolg.
Ja, also wie gesagt, extrem spannende Vita und man hat auch schon jetzt sehr viele Tipps gehört. Bevor wir jetzt da reingehen, versuchen wir mal ein bisschen auch deine jetzige Rolle besser zu verstehen. Wer jetzt da draußen zuhört, kennt mit Sicherheit die Sacher-Torte. Hier hören ganz viele Top-Level-Manager, Managerinnen zu oder Leute, die es mal werden wollen. Und auch Leute, die das Sacher-Hotel und die einzelnen Hotels kennen, aber vielleicht noch nicht da waren. Was muss man denn wissen, wenn man das jetzt nur hört und noch nicht recherchiert hat, so wie ich, über Sacher?
Sacher ist zum Beispiel in Wien das einzige 5-Sterne-Haus, das einer Familie gehört und von ihr geführt wird. In Salzburg ist das sehr ähnlich und in Seefeld auch. Das heißt, wir sind eine Luxusmarke, die entgegen allen Trends seit 1832 nicht nur überlebt hat, sondern auch viele Krisen ausgehalten hat und nachher besser geworden ist. Wir befinden uns vis-à-vis der Staatsoper im Herzen von Wien, in Salzburg an der Salzach mit Blick über die Altstadt. eigentlich in Salzburg das einzige Grand Hotel. Mhm. In Seefeld, das Haus leitet meine Schwiegermutter, eingebettet in eine prachtvolle Landschaft auf einem Hochplateau, wo von Sport über Spazierengehen, über frische Luft alles möglich ist. Also das, was wir haben, ist eine Familienatmosphäre, die man in sehr vielen Details spürt. Also wer in Sacher kommt und ein Bild sieht oder eine Lampe sieht oder in einem jetzt auf eine Couch oder einen Polster sieht, das ist alles von der Familie ausgesucht und auch so gestaltet worden. Natürlich gibt es da Architektinnen und Architekten, die da unterstützen, aber ein Stück weit kommen sie zu einer Familie nach Hause. Und Sacher gehört zu Österreich, zu Salzburg, zu Seefeld, zu Wien dazu wie kaum ein anderes Hotel. Es gibt viele schöne Hotels, aber dieses ist eben wirklich ein Teil von Wien und es verbinden uns mehr als ein Jahrhundert gemeinsame Geschichte. Und deshalb ist, wenn Sie nach Wien kommen oder wenn Sie nach Salzburg kommen, auch ein gewisser Anspruch von Luxusreisenden an eine Authentizität oder ein ehrliches Erlebnis, das bekommen Sie im Sacher. Also Sie waren nicht in Wien, wenn Sie nicht in einem echten Wiener Hotel geschlafen haben. Ja, es gibt auch andere und die sind auch alle sehr, sehr gut. Aber das hier ist halt in einer anderen Form mit der Stadt verbunden und das spüren Sie.
Ja, ich glaube, man merkt das wirklich. Also als ich gestern reingekommen bin, ich habe mir gesagt, ich nehme mir auf jeden Fall meine halbe Stunde und laufe einfach durchs Hotel und schaue es mir an. Und man sieht natürlich, ich glaube, bestimmt nahezu 1000 Bilder von Persönlichkeiten, die hier schon waren. Und jedes Möbelstück, wenn man sich's anschaut, denkt man sich, steht das jetzt in dem anderen Raum genauso drin? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, wenn man den Schrank in der Suite anschaut, die Leute sehen das natürlich nicht, aber hat man das Gefühl, den gibt es nur einmal. Das heißt,
es ist auch jedes Zimmer anders.
Ja.
Das Gebäude, in dem wir uns befinden, wurde nie als Hotel gebaut, sondern war ein Wohnhaus, das über die Zeit zu einem Hotel geworden ist. Es gibt auch, wenn Sie hier durchs Hotel gehen, für unsere Mitarbeiter ganz schwierig, viele Stufen hinauf und viele Stufen hinunter. Also auch die Infrastruktur ist für die Organisation schwierig, aber es macht dieses Hotel eben so einmalig. Und das spüren Sie wahrscheinlich eher unterbewusst als bewusst, dieses Unternehmen leiten zu dürfen und eben nicht nur zu verwalten, sondern auch zu gestalten. Das ist, vielleicht ist das die Krönung meines beruflichen Seins. Ich weiß es noch nicht. Ich bin ja erst 55.
So ist es,
aber es macht große Freude. Vor allem ist Hotellerie und das ist neben dem Geheimnis der Original-Sachertorte, das hat ja auch kein anderes Hotel. Welche Firmengeschichte hat schon mit einem Stück Schokokuchen begonnen? Unsere hat. Das zweite Geheimnis sind wahrscheinlich die herausragenden Kolleginnen und Kollegen. Für Sacher zu arbeiten ist in einem Lebenslauf immer noch ein besonderes Asset, wenn man sich im Tourismus bewegt. Und wir sind stolz auf jeden einzelnen unserer Mitarbeitenden. Pflegen und hegen, soweit das möglich ist, achten da auch besonders drauf. Und ich glaube, das spüren Sie als Gast auch.
Definitiv. Was war zuerst da die Sacher Torte?
Begonnen hat es eigentlich mit dem 16-jährigen Lehrling, Azubi sagt man, glaube ich, in Deutschland.
Richtig, ja.
Der in der Küche stand und Fürst Metternich ein Dessert verlangte. Und der hatte quasi kaum Zutaten, keine Kolleginnen oder Kollegen, die er fragen konnte. Also ultimative Krise für ihn eigentlich. Ja. Und aus dieser Krise entstand das vielleicht berühmteste Dessert der Welt. Mhm. Und der hat ja nicht nur einfach einen Schokokuchen gemacht, sondern der hat die Schokoladeglasur quasi als schützende Hülle über die Torte gegeben, die bis heute ohne Konservierungsstoffe durch diese Konstruktion unter Anführungszeichen bis zu drei Wochen hält.
Ja.
Also so ist Sacher entstanden und daraus wurde später ein Delikatessengeschäft und daraus wurde ein Hotel und daraus wurden mehrere Hotels und jetzt sind wir am Weg, wenn man so will, zum Erlebnisanbieter. Und auf dieser Reise hat es viele großartige Persönlichkeiten gegeben, die letztlich immer eines getan haben, nämlich die Marke ganz, ganz hoch zu halten.
Wahnsinn, ja. Also ich habe natürlich auch wahnsinnig viele Bestellungen jetzt mitgekriegt für Sachertorten. Gut zu wissen, dass die 3 Wochen haltbar ist.
Ja.
Kann ich die jetzt auf jeden Fall die nächsten 1-2 Wochen Minimum mal verteilen. Was sind denn so Herausforderungen, wenn man im Luxus- oder im Hotelbereich Geschäftsführer ist? Die sind ja ein bisschen anders manchmal als in der Industrie oder in der Wirtschaft.
auf der einen Seite sind wir im kleinen Österreich und auf der anderen Seite haben wir Gäste aus über 100 Nationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 40 Nationen. Wir sind also global tätig. 92% unserer Gäste kommen nicht aus Österreich und grob 70% sprechen nicht Deutsch als Muttersprache, also sind außerhalb des Dachraums. Als kleines Familienunternehmen in Japan, Korea, China, Brasilien, USA, Kanada, Deutschland, Italien und so weiter präsent zu sein und wenn Menschen in diesen Ländern über Reisen nachdenken, Österreich in die Köpfe zu rufen und dann noch Wien und Salzburg und der Sacher in den Kopf zu rufen, das ist einmal eine wirklich große Aufgabe, die nur mit Partnerschaften, Beispiel Leading Hotels of the World auf der einen Seite, aber auch Booking.com als Buchungskanal möglich sind. Ich glaube, dass das die eine große Aufgabe ist und die zweite große Aufgabe ist dann der tägliche operative Betrieb. Wie bekommen Sie dieses ultimative Luxuserlebnis, wie bekommen Sie das hin? Und da ist die Antwort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen die Besten sein und wir wollen die Besten sein und das geht nur mit den besten Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Aber das sind so die zwei Schlüsselaufgaben, die mich jeden Tag massiv begleiten.
Wie ist es, wenn so Gäste kommen, die massive Sicherheitsvorkehrungen brauchen? Ich meine, die ganzen Staatsbesuche und die Bilder, die da unten hängen, die Leute checken wahrscheinlich nicht einfach ein, oder?
Das ist oft monatelang vorbereitet, ist eine große Aufgabe für die restliche Struktur des Hauses, weil andere Gäste dann oft betroffen sind davon. Wir befinden uns jetzt im zweiten Stock, im ersten Stock, also genau eins drunter, ist so eine dieser Präsidentensuiten, die natürlich schusssicheres Glas in den Fensterscheiben hat. Gleichzeitig muss das eine Suite sein, wenn Sie mit Ihrer Verlobten dort einchecken, sollen Sie nicht das Gefühl haben, einen Bunker zu haben. Ja. Ja. Aber also es sind oft monatelange Vorbereitungen und es sind sehr viele Sicherheitsmaßnahmen. Da geht es um den eigenen Eingang, da geht es um Fluchtwege, da geht es um viele andere Themen, die wir natürlich auch in einem historischen Gebäude manchmal nicht so einfach umsetzen können, wie wenn sie auf die grüne Wiese ein neues Hotel bauen. Klar. Aber ist uns gelungen und es gibt ja nicht nur Staatsgäste mit besonderen Sicherheitsbedürfnissen, sondern das ist inzwischen ja auch in der Künstlerinnen- und Künstlerszene angekommen und in vielen anderen mehr, auch in der Investorenszene. Gibt genug auch sehr wohlhabende Menschen, die nur mehr mit Sicherheitskräften reisen. Also das ist so ein bisschen unser täglicher Begleiter geworden. Aber funktioniert gut.
Sehr gut, ja. Ja, ich spreche auch immer gerne mit meinen Gästen über Innovation, also was kommt eigentlich Neues? Jetzt hast du schon am Anfang gesagt, ihr müsst eigentlich Tradition aus den Werten streichen, zumindest als Ausrede dafür, immer das Gleiche zu machen. Was sind denn so gängige Innovationen im Hotelbereich und welche davon könnt ihr eigentlich mitgehen als ein Traditionshaus?
Alle, die unsere Gäste von uns verlangen, beziehungsweise wo Komfort oder das individuelle Gästebedürfnis angesprochen wird. Also bei uns kann man mit einem ganz normalen Zimmerschlüssel, so wie einst Sissi, die Kaiserin, das Zimmer auf- und zusperren. Man kann das aber auch mit einem Chip des Hotels oder letztlich auch mit dem eigenen Smartphone tun. Das klingt ganz einfach, ist sehr komplex in der Umsetzung, weil natürlich jedes Schloss LAN-verkabelt sein muss und so weiter und so fort. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel für dieses sowohl als auch. Wir sehen Digitalisierung und Innovation immer unter dem Titel sowohl als auch. Also es gibt den alten Schlüssel, ja, und es gibt das Handy und es gibt dazwischen den Chip. Okay. Es gibt natürlich TVs, die alles streamen können müssen und gleichzeitig gibt es in den internen Abläufen eigentlich kein Papier mehr, sondern wir kommunizieren auch nicht mehr per E-Mail, wir kommunizieren ausschließlich über eine App. Die heißt HotelKit und mit der bilden wir also den gesamten organisatorischen Ablauf so eines Hauses ab. Also Beispiel wäre am Gang eine Glühbirne ausgebrannt, ich kann die fotografieren, schreibe dazu, wo es ist, gebe das einen Reparaturauftrag, priorisiere diesen, Und dann geht das automatisch in das richtige Department, wird dort abgearbeitet und ich bekomme die Okay-Meldung. Und das kann jetzt nicht ich als Geschäftsführer, sondern das können alle.
Mhm,
ja?
verstanden.
Und so läuft unser interner Betrieb eigentlich nur mehr über App. Genauso haben wir jetzt wieder, um zu den Gästen zu kommen, einen Chatbot, aber auch einen Voicebot, der gerade im Einsatz ist. Der okay. lernt noch und wir lernen mit ihm. Aber wir versuchen bei diesen technischen Entwicklungen eigentlich immer ganz vorne dabei zu sein. Wir haben zum Beispiel auch ein Zimmer, das über Voice gesteuert wird, installiert. Einfach um zu wissen, was bedeutet das für den Raum, für die Klimaanlage, für den Fernseher, für das Licht, wenn dort über Voice gesteuert sein soll. Das hat sehr viele auch technische Implikationen. Und das wollten wir mal ausprobieren. Funktioniert das schon ausreichend oder zu unserer Zufriedenheit? Nein. Und deshalb haben wir es auch wieder abgedreht, unter Anführungszeichen. Aber wir wissen jetzt mal, was da auf uns zukommt und können das bei den zukünftigen Umbauten schon berücksichtigen. Also Innovation ist etwas, was wir jeden Tag eigentlich betreiben. Und darum haben wir, du hast es angeschnitten, das Wort Tradition aus unseren Werten nicht nur gestrichen, sondern auch verbannt, weil es eben sehr oft eine Ausrede ist, es muss so bleiben und es darf sich nichts ändern. Aber da gibt es den guten Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das Schicksal haben ja viele andere Unternehmen, die 1832 gegründet wurden, schon genommen. Wir haben vor, das nicht zu tun und deshalb gehen wir mit der Zeit.
Ja. Bevor ich die Frage stelle, was man eigentlich aus Hotellerie und Luxus lernen kann, vielleicht auch in anderen Branchen, habe ich ein Beispiel. Ich war jetzt gestern hier in Wien unterwegs und habe mir eine neue Sportuhr gekauft. Ich mache sowas nicht impulsmäßig, sondern ich recherchiere vorher und schaue mir, was ich brauche. Bin aber dann trotzdem in den Laden gegangen und habe dann die Verkäuferin dort, zwar eine ganz junge Verkäuferin, der will ich jetzt keinen Vorwurf machen gleich, aber habe sie gefragt, ob sie mir nochmal die Produktlinien erklären kann. Und dann war sie ein bisschen sauer, weil sie dann geantwortet hat, naja, dann stehen wir noch bis Ende des Abends hier und müssen wir schon vorher irgendwie ein bisschen eingrenzen etc. Das fand ich nicht so cool, als jemand, der da gleich eine knapp vierstellige Summe für eine Uhr ausgibt und dafür vielleicht 15 Minuten im Laden ist. Als ich hier morgens dann heute Morgen zum Frühstück gekommen bin, hat mich die Dame erstmal gefragt, wie es mir geht, wie meine Zeit bis hierher war und was ich jetzt gerne frühstücken möchte, hat mich zum Platz gebracht etc. Also im Endeffekt ähnliches Aufeinandertreffen, man hat auch eine ähnliche Summe ausgegeben. Klar ist eine Uhr nicht ganz mit einer Nacht in einem Hotel vergleichbar, aber jetzt kommt der Punkt, meine Verlobte und ich haben uns noch sehr lange über diese Sportuhr-Erlebnis und noch sehr lange über die Fachkraft jetzt unten am Frühstück unterhalten. Ist das Luxus? Oder was ist eigentlich Luxus? Also wie beschreibt man das eigentlich und jetzt speziell halt auch in der Hotellerie?
Ja, wir haben über dieses Thema natürlich lange nachgedacht und Luxus war früher und auch Hotels konnten früher über das Produkt selbst sich definieren und auch im Wettbewerb punkten.
Mhm.
Aber inzwischen sind alle Hotels schön.
Okay.
Und es haben alle Hotels einen Wellnessbereich und so weiter und so fort. Also Luxus hat sich sicher in den letzten Jahren sehr stark auch gewandelt. Wir sagen immer, unser Ziel ist Luxus ohne schlechtes Gewissen, um das Thema Nachhaltigkeit auch gleich mit einzubringen. Das, was es aber nicht mehr gilt, ist eine allgemeine Definition von Luxus, weil das, was für dich wichtig ist, mag schon für deine Verlobte nicht mehr ganz so wichtig sein und mag für den Nachbartisch beim Frühstück gar nicht mehr wichtig sein, beziehungsweise umgekehrt. Luxus hat also sehr viel inzwischen mit Individualität zu tun. Wir haben hier 150 Zimmer. Das bedeutet bei Doppelbelegung mindestens 300 Menschen und damit wahrscheinlich mehr als 300 verschiedene Ideen, was man denn in Wien machen will. Und du wirst selbst von keinem einzigen Urlaub bis jetzt zurückgekehrt sein und über ein historisches Gemälde, den Parkettboden, die Wanduhr, das Marmorbad oder Ähnliches erzählt haben. Das heißt, das Produkt ist heute mehr oder minder die Eintrittskarte ins Spiel. Mhm. Aber damit gewinnst du nicht mehr. Gewinnen und damit wiederum zum Luxus tut man mit höchst persönlichen, sehr individuellen Erlebnissen. Und da sind wir wieder bei den Mitarbeitenden. Wir müssen also wissen, was ist dir wichtig. Das lässt sich nicht standardisieren. Und dann müssen wir möglichst schnell auf deine individuellen Wünsche reagieren. Dafür gibt es weder Software noch KI, sondern das sind letztlich die Menschen, die unterstützt von KI und Software helfen können, aber wir müssen auf dein höchstpersönliches Bedürfnis eingehen. Dann wird es für dich Luxus sein. Mhm. Und das geht nur mit den besten Mitarbeitenden. Und die wiederum produziert nicht der Markt oder die kann auch keiner einfliegen oder die kommen woanders her, sondern die muss man letztlich selbst ausbilden.
Okay. Habt ihr eine spezielle Akademie oder ein spezielles Ausbildungsangebot?
Wir haben das 2014 gegründet, die Sacher School of Excellence, die keine Akademie oder Gebäude im eigentlichen Sinn ist, sondern das ist die Zusammenfassung aller Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsthemen.
Okay.
Und ich betone diese drei Bereiche, weil wir auch Bildung inkludieren. Wir sagen zum Beispiel, soziales Engagement ist Teil unserer Bildung, die wir unseren Mitarbeitenden angedeihen lassen wollen. Allgemeinbildung ist auch ein Teil, den wir, weil es in den Familien oder in den Schulen gar nicht mehr so gut vorkommt, den wir nachholen müssen. Nicht auf einem akademischen Niveau, aber die Basics. Und vielleicht gelingt es uns ab und an, auch so weit Interesse zu wecken mit dem, was wir lehren, dass dann Mitarbeitende weiter tun wollen. So war eins meiner schönsten Erlebnisse eine Kündigung, weil der Mitarbeiter gesagt hat, er hat jetzt so viel bei uns gelernt und er liebt es, Koch zu sein, aber er möchte jetzt sein Abitur nachmachen.
Okay.
Und wenn das gelingt, dann verlieren wir zwar einen Mitarbeiter, aber wir gewinnen jemanden, der dann irgendwo anders erfolgreich sein wird, der uns wahrscheinlich weiterempfehlen wird. Und deshalb ist uns Ausbildung für Mitarbeitende so wichtig, über das reine Fachliche hinaus. Das tun, glaube ich, viele Unternehmen oder müssen es auch tun inzwischen. Aber wir gehen da einen anderen Weg. Also ein Mitarbeiter, der bei uns anfängt, hat zuerst mal 3 Tage auch Zeit, die Stadt kennenzulernen, darf mal eine Sachertorte machen, eine Original-Sachertorte, isst mal bei uns im Restaurant etc.
Was ich verstanden habe, ist schon mal Individualisierung, also dass man auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingeht. Ich glaube, das kann jedes Unternehmen aus der Luxusbranche lernen. Und dass man seine eigenen Mitarbeiter, sage ich mal, dementsprechend ausbildet oder dass man ihnen eben diesen gesonderten Schliff mitgibt, den man dann eben nur in der eigenen Firma kriegt. Das machen ja viele, auch Luxusleder und Uhrenhersteller machen das ja zum Beispiel auch. Würdest du noch irgendwas ergänzen, was man aus dem Luxusbereich oder aus dem sehr Premium-Bereich lernen kann, vielleicht für die reguläre Industrie?
Ja, ich glaube, wiederum unsere Gäste und unsere Kunden, die wollen keine Regeln befolgen. Ja, also dieses 24/7, 365 ist sicher ein Thema. Schließungszeiten oder Öffnungszeiten oder allzu lange Antwortzeiten, das funktioniert heute nicht mehr. Ja, und da sind Amazon und alle anderen, glaube ich, spannende Vorreiter, die am Anfang ja stark belächelt. Und was soll denn das für ein Vertriebssystem oder Geschäftsmodell auch sein? Wenn du heute bei Amazon einen Gummistiefel bestellst, dann bekommst du zuerst mal ein Video, wie man den anzieht, ein Video, wie man den auszieht, eine Bilder von oben, von rechts, von links, von oben, von unten. Also das Produkt ist 1000% transparent. Du kannst es sogar probieren, du kannst durch die Lacken hüpfen und kannst es dann wieder zurückschicken und bekommst innerhalb kürzester Zeit dein Geld zurück. Dieses Kaufverhalten haben viele Menschen gelernt und erwarten es ganz besonders bei Luxus. Und deshalb ist diese immer erreichbar zu sein, auch immer eine vernünftige Antwort zu haben, transparent zu sein. Wir haben zum Beispiel von Amazon lernend, wir haben jedes unserer Zimmer 360 Grad gefilmt bzw. fotografiert, okay. Auch den Ausblick dazu, auch das Badezimmer dazu. Also man kann sich bei uns jedes einzelne Zimmer ansehen und sagen, gefällt mir nicht. Der eine möchte kein Gelb, der andere kein Rot, der dritte kein Blau. Das kann man sich alles ganz genau aussuchen auf unserer Website und dann nicht eine Kategorie einfach buchen, sondern sein Zimmer buchen. Mhm. Und diese totale Transparenz, glaube ich, ist auch wesentlich, nicht nur was das Produkt, sondern auch was das Unternehmen betrifft. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen über ihre Mitarbeitenden und wie sie mit ihnen umgehen, früher oder später großen Erfolg oder früher oder später auch großen Misserfolg haben werden. Kunden, unsere Gäste wollen nachhaltig reisen, aber es darf sie in ihrem Erlebnis nicht einschränken. Die wollen, dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen gut umgehen und dass es auch unseren Mitarbeitern gut geht, aber sie wollen keine Einschränkungen dadurch erleben. Also diese beiden Dinge auf die Reihe zu bekommen, nebeneinander in Balance zu halten, das, glaube ich, sind noch so Punkte, die zum Luxus dazugehören und sich immer stärker entwickeln werden. Nachhaltigkeit haben wir schon angeschnitten. Das ist, glaube ich, auch eins der großen Themen der nächsten Generation. Ist das schon kaufentscheidend? Da kennen wir genug Studien. Nein, aber wenn es zwei vergleichbare Produkte gibt und Produkte werden einander immer ähnlicher, dann ist das Nachhaltigere jenes, das öfter gekauft wird.
Ja, macht Sinn. Ich merke es an meinem eigenen Verhalten. Ich glaube, nicht nur die Kluft in der Bevölkerung geht immer weiter auf, sondern auch die im Angebot der Produkte und der Firmen. Sprich, irgendwann wird es wahrscheinlich nur noch Premium und Budget geben. Siehst du das auch so?
Jein. Ich glaube auch, dass alles, was nicht eindeutig definiert ist, was es denn sein soll, mit einer klaren Botschaft, die auch Relevanz für seine Kunden oder Kundinnen haben muss, das wird verlieren. Mhm. Und ganz zum Schluss bleiben wahrscheinlich Luxus auf der einen Seite und Budget auf der anderen Seite übrig. So glauben wir das heute. Wir haben aber auch gelernt, was wir vor 5 Jahren dachten, ist längst im Mistkübel der Geschichte gelandet. Wir werden flexibel bleiben müssen. Also wer weiß, was auf uns zukommt.
Ja, jetzt habt ihr ja eine wirklich starke globale Brand und ein Traditionshaus. Und ich glaube, wie gesagt, eine der bekanntesten Marken und eine der bekanntesten Hotels. Es ist Premium. Und ich bin heute Morgen durch Wien gelaufen und habe mir gedacht, ja, ist eigentlich Airbnb ein Konkurrent der Hotellerie? Ich glaube, auf der einen Seite ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt das Sache anschaut, ja nicht, weil man natürlich bei Airbnb muss man irgendwie einen Schlüssel, kriegt man Schlüssel und hat dann natürlich eine schöne Wohnung, hast du ja vorhin gesagt. Hotels sind mittlerweile fast alle schön. Sprich, ich glaube, Airbnb ist auch nicht so richtig eine Konkurrenz. Gibt es irgendwas, vor dem ihr in Zukunft Angst habt? Also wo ihr sagt, okay, das ist wirklich schwierig, das kann uns wirklich Kopf und Kragen kosten?
Zuerst noch zu Airbnb. Wir haben auch Gäste, ehemalige Gäste, die jetzt in Airbnb wohnen. Okay. Aber dann auch wieder mal im Hotel sind.
Okay.
Also ja, das ist schon ein Mitbewerb, aber wir haben von Airbnb auch sehr, sehr viel gelernt. Okay. Wir haben unsere Suiten auch mal auf Airbnb angeboten.
Ah.
Und alleine die Fragen, die uns die Software von Airbnb gestellt hat, waren Fragen, die wir uns selbst noch nicht gestellt hatten.
Stimmt.
Und haben so sehr viel gelernt. Die haben zum Beispiel sehr viel Wert auf Lage, auf Ausblick, auf diese Dinge gegeben, die für uns völlig selbstverständlich waren, die wir in unserer Kommunikation und auch in der Kategorisierung unserer Zimmer gar nicht berücksichtigt haben. Also wir haben von Airbnb sehr viel gelernt. Haben wir vor jemandem Angst? Nein, aber Respekt haben wir vor gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir haben, wenn wir uns ansehen, wir leben in einer Spaß- und Freizeitgesellschaft. Und von der leben wir auch, aber unsere Mitarbeiter wollen in der auch leben. Was letztlich bedeutet, alle wollen am Wochenende frei haben, weil sie alle am Wochenende Urlaub machen wollen. Das funktioniert nicht. Also da sind schon Dinge in Bewegung, auf die wir mit ein bisschen Sorge schauen. Und wenn wir uns die Auseinandersetzungen, die auf der Welt passieren, ansehen an Corona, das hätte einfach niemand am Schirm, also ich kenne niemanden, am Schirm gehabt. Und die Auseinandersetzung Ukraine-Russland macht natürlich Sorgen und auch der Krieg im Gazastreifen bzw. Libanon macht uns Sorgen. Also die Disbalance, in die unsere Welt langsam aber doch gerät, ist eine Entwicklung, die wir im Tourismus und wir leben vom globalen Tourismus.
Ja.
Die erfüllt uns zum Beispiel schon mit Sorge. Die Spaß- und Freizeitgesellschaft, da denken wir schon drüber nach, ist die zukunftsfähig?
Ja.
Es sind also eher so große, fast Metathemen, über die wir nachdenken und wo wir im kleinen Bereich unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass es in die richtige Richtung geht. Wir haben aber vor Mitbewerb oder vor Trends oder ähnlichen Dingen haben wir wenig Sorge. Da hilft uns, glaube ich, die Kleinheit und die Verbundenheit und die Authentizität, wo wir im Tourismus sagen, da haben wir starke Karten. Okay. Und das hat es ja bis jetzt auch gezeigt. Es sind viele Luxusmarken nach Wien gekommen, aber wir sind immer noch die klare Nummer eins.
Sehr gut. Ich glaube, wer jetzt aufmerksam zugehört hat bis hier, der hat verstanden, wie du denkst und auch wie du tickst. Das ist ja das Ziel von diesem Format. Würdest du jetzt speziell auch vielleicht auf die Geschäftsführung blickend noch irgendwas ergänzen, was wir jetzt vielleicht noch vergessen haben? Haben wir irgendwas an Tipps oder an Alltagsroutinen, die du vielleicht hast, die du sagst, boah, das sind so Erfolgsrezepte für mich und ohne das funktioniere ich nicht oder wenn ich da nicht dran denke, dann funktioniere ich nicht?
Also ich habe drei Punkte vielleicht noch, die es zu erwähnen gilt. Auf der einen Seite ist es wie schaust du auf dich selbst? Ja, Geschäftsführung, da hast du ja tendenziell den ganzen Tag mit schlechten Nachrichten zu tun. Jeder kommt zu dir mit einem Problem, wenige davon auch mit einer Lösung. Und da brauchst du schon ein gefestigtes Bild und eine gefestigte Idee, wohin die Reise geht. Da muss jeder für sich, glaube ich, einen Rückzugsort definieren oder eine Möglichkeit der Stabilisierung finden. Für mich ist das, und da sind wir wieder beim Eingangsstatement, für mich ist es die Natur, ist es der Sport, ist es sicher auch die Familie, in der man sozusagen wieder Kraft findet oder wieder die Stabilität findet oder sich dann doch nicht abbringen lässt von seinem Weg. Das Zweite ist, hör auf deine Gäste, hör auf deine Kunden. Wir haben TripAdvisor, wir haben Google, wir haben, glaube ich, 15.000 Bewertungen im Jahr. Wo uns Gäste mal verärgert, mal begeistert, aber letztlich doch ein klares Bild geben, was sie von uns halten und dem, was wir tun. Das heißt, wir sind permanent, völlig transparent, 100% digital, einsehbar. Und das wird von vielen nicht ausreichend geschätzt. Das ist eine permanente MAFO, wenn Sie so wollen, also eine Marktforschung. Und wenn man das genau und ernst nimmt, das Positive und das Negative, dann kann man daraus sehr viele Schlüsse ziehen. Und der dritte Punkt, den ich sagen wollte, und das habe ich in der Corona-Zeit so besonders gelernt, 800 Kolleginnen und Kollegen, und das ist ein für österreichische Tourismusbegriffe ein großes Unternehmen, für deutsche Industrie ein wirklich kleines Unternehmen. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist die Kraft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich. Wie viel Ideen, wie viel Konstruktives, wie viel auch Sorge, wie viel Beobachtung. Es zahlt sich aus, einen ganz intensiven Kontakt mit seinen nicht nur Gästen, sondern auch mit seinen Mitarbeitenden zu haben. Das ist oftmals besser als jedes Research oder jede Umfrage oder ähnliches. Ja.
Absolut. Ja, jetzt sind wir fast durch. Die letzte Frage stelle ich immer, was würdest du denn machen oder welchen Job würdest du ausüben, wenn du jetzt sozusagen nicht in deinem Job wärst? Ich habe irgendwo mal gehört oder gesehen, dass du gerne Autorennfahrer geworden wärst.
Das wollte ich gerade sagen. Ich bin zu groß, zu alt und auch sonst ungeeignet. Aber Autorennfahrer wäre ich sehr, sehr gerne geworden. Ich bin auch der sich Formel 1 fast jedes Wochenende anschaut. Ich fahre auch manchmal zu Grand Prix live hin. Ich gehe aber dort immer nur am Freitag hin, also zum ersten Training, wenn die Strecke noch rutschig ist, wenn noch getestet wird. Das finde ich unheimlich spannend. Und war auch mal sowohl bei Red Bull als auch bei Mercedes, auch mit dem Niki Lauda und dem Toto Wolff, mal wirklich so auch in der Boxenstraße und habe diese unglaubliche Präzision dort dort kennengelernt. Das sind also nicht irgendwelche Wahnsinnigen, die sich in ein viel zu schnelles Auto setzen, sondern das ist wirkliche Präzisionsarbeit, wie ich es in keinem anderen Geschäft jemals so kennengelernt habe. Und das ist hochfaszinierend. Schon als Kind bis heute geblieben, also wäre ich nicht im Hotel und könnte ich es mir aussuchen, bei einer Wiedergeburt würde ich auf den Wunschzettel ganz oben hinschreiben, ja, ich möchte Formel-1-Fahrer werden.
Sehr gut. Matthias, danke, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke, dass du da warst und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Alles Gute.
Unbedingt. Ich freue mich auch schon aufs zweite Gespräch. Und alle, die jetzt noch zuhören, herzlichen Dank natürlich wie immer, dass ihr diese Episode durchgehört habt. Wer sich alles zum Sache anschauen möchte, das linken wir natürlich unten in den Shownotes und natürlich auch das Profil. Ich bin ja über LinkedIn auf dich auch aufmerksam bzw. in den Kontakt getreten. Da kann man das natürlich auch probieren. Wenn es was Seriöses ist, dann mache ich natürlich auch gerne ein Intro. Dieser Podcast ist ja nur möglich, weil das ein Berufshobby von mir ist und kein Hauptberuf. Ich bin ja eigentlich Direktor bei Atreus. Atreus präsentiert diesen Podcast. Also alle, die zuhören und gerade die Fragestellung haben, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, speziell auch für zeitlich abgegrenzte Aufgaben wie Programmmanagement, Projektmanagement. Meistens sind Post-Merger-Integrationen oder auch Systemeinführungen, Projektmanagement, Programmmanagement-Aufgaben da sehr, sehr, sehr gängig. Dann kommt gerne auf mich zu, schreibt mir auf LinkedIn, geht direkt auf mich zu oder besucht unsere Website. Ich freue mich immer über Feedback zu den Episoden. Schreibt mir gerne auch wie immer auf LinkedIn, was ihr gerne unser Top-Level-Manager, wie jetzt den Matthias, fragen wollt. Und ansonsten schauen wir auf die nächste Episode und bald schon wieder aufs Jahr 2025. Matthias, bis zum nächsten Gespräch.
Ich freue mich auf bald. Alles Gute.